Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch.
Sabine Adler im Gespräch mit dem Rabbiner Pinchas Goldschmidt.
Ich bin mit Leib und Seele Europäer.
Das Publikum hat Pinchas Goldschmidt gleich auf seiner Seite. Dafür reichen dem Rabbiner ein paar einfache Worte an diesem 9. Mai 2024 im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Die goldene Karlspreismedaille trägt Goldschmidt da schon um den Hals. Eine Auszeichnung für sein Wirken für den Frieden, die europäischen Werte und sein Engagement für den interreligiösen und interkulturellen Dialog. Geboren 1963 in einer traditionellen jüdischen Familie in Zürich, verlässt Pinchas Goldschmidt schon als junger Mann die Schweiz Richtung Israel. Studiert dort und in den USA jüdische Theologie, wird Ende der 80er Jahre Rabbiner und trifft eine weitreichende, lebensprägende Entscheidung.
Als ich in 1989 in der zerfallenen Sowjetunion ankam, fand ich ein Judentum vor, das so leer war wie die Geschäfte in Moskau. Das sowjetische Imperium war dabei zu zerfallen, nicht infolge von Krieg oder Revolution, sondern zerfressen von dem eigenen leeren ideologischen Versprechung.
Über Jahrzehnte arbeitet Pinchas Goldschmidt unter anderem als Oberrabbiner von Moskau am Wiederaufbau jüdischen Lebens in Russland. 2011 wird er zudem Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz. Zu Wladimir Putin geht Pinchas Goldschmidt früh auf Distanz. Das Regime reagiert mit Schikanen, verbietet die Wiedereinreise, entzieht ihm die Aufenthaltserlaubnis. Hürden, die der Rabbiner überwindet. Dass es Zeit ist zu gehen, entschied Goldschmidt Anfang 2022. Aus Protest gegen den russischen Überfall auf die Ukraine verließ er das Land und forderte auch die verbliebenen jüdischen Menschen in Russland zur Ausreise auf. Das Zeitzeugengespräch mit ihm konnte Sabine Adler Ende Juni in Jerusalem führen.
Ich erinnere mich noch an das erste künstliche Intelligenzprogramm. Das Programm hieß LISP. Und das Programm hat versucht, einen Psychologen nachzuahmen. Und die erste Frage ist, tell me about your mother. Erzähl mich über deine Mutter.
Herkunft, Beruf und Berufung.
Ich würde Sie als allererstes gern fragen, was bringt Sie dieses Mal nach Jerusalem?
Ich habe Eltern hier, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, die hier leben.
So dass Sie regelmäßig hier sind, ja. Sie ab und zu besuchen. Und gibt es dieses Mal einen besonderen Anlass oder ist das eben der Kontakt zur Familie?
Der Kontakt zur Familie.
Wenn man schaut in Ihre Vita, in Ihre Biografie, dann sieht man, dass Sie sehr wohl aus einer Familie kommen, in der es üblich war, dass die Männer ein Amt übernehmen, wenn man vom Amt sprechen möchte, in der jüdischen Gemeinde. Und das sind ja jeweils hohe Ämter gewesen. War das sozusagen damit auch vorprogrammiert für Sie, dass Sie eine solche Laufbahn einschlagen? Ist das eigentlich im jüdischen Verständnis eine Laufbahn?
Mein Vater war Kaufmann, war Geschäftsmann. Meine Mutter war oder ist eine ewige Studentin und eine Dolmetscherin. Und meine Großeltern beiderseits waren auch Geschäftsleute. Ja, meine Urgroßeltern waren Rabbiner. Und dieser Beschluss, ein Amt zu übernehmen, das kam nicht automatisch. Nachdem ich mich verheiratet habe, habe ich daran viel nachgedacht und erst schon später bin ich zum Schluss gekommen, dass das das Richtige für mich ist.
Gab es ein ausschlaggebendes Moment dafür?
Kann sein, dass wir jung verheiratet waren und wir haben auch in Jerusalem gewohnt. Da gab es einen schrecklichen Unfall, nicht in der Wohnung neben uns, wo zwei junge Leute gestorben sind. Und danach habe ich nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, das Leben muss ja Sinn haben, das Leben ist ja kurz, man muss ja etwas im Leben muss man tun. Und dann habe ich meiner Frau Dara gesagt, wir sollen wirklich was uns vornehmen. Und wir sind nach Nazratilit, nach Nazareth gefahren. Und dort zu leben, wir haben dort 2 Jahre gelebt. Und ich war dort Direktor eines Kollels, also einer rabbinischen Hochschule.
Aber das wird man ja nicht einfach so. Also Sie haben ja vorher durchaus auch schon ein Religionsstudium absolviert.
Ich komme ja von einer orthodoxen Familie, wo es üblich ist, dass alle Kinder eine religiöse Erziehung erhalten und auch eine talmudische Erziehung. Deshalb der Entschluss, später Rabbiner zu werden oder nicht, vielmehr eine Frage von einer der Möglichkeiten ist. Aber viele haben die Kenntnisse und machen dann etwas anderes, um sich zu ernähren. Nach Maimonides soll jemand kein Gehalt erhalten im Rabbinat. Und Maimonides selber war ja Arzt. Er war ja der Leibarzt des Sultans in Ägypten. Und auch während der talmudischen Zeit, vor 2000 Jahren, viele von den Gelehrten hatte seinen eigenen Beruf. Und deshalb, das Wichtigste ist das Wissen. Und nachdem kommt der Beschluss, ob man wirklich ein geistliches Amt übernehmen will oder man will nur das Wissen haben und privat weiter zu lernen und zu lehren. Ich möchte noch hinzufügen, dass im Judentum, ich glaube, etwas sehr Besonderes ist, dass Lernen ein ganz wichtiger Teil der Religion, noch viel mehr als das Beten. Der große Rabbiner aus Wolozhin hat gesagt, dass wenn jemand betet, redet der Mensch mit Gott. Aber wenn jemand die Bibel lernt, die Tora lernt, dann redest du mit Gott und Gott redet mit dir.
Und das ist natürlich ein Prozess, der eigentlich praktisch nicht endet. Sie haben gesagt, man hat aber immer auch noch einen Beruf, mit dem man Geld verdienen könnte. Was war das bei Ihnen? Man kennt Sie nämlich in der Öffentlichkeit eigentlich wirklich nur als den Rabbiner in verschiedenen Ämtern. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Was war das, wofür Sie sich entschieden haben?
Ich habe ein Masters in Computers. Ich habe einen Magister an der Johns Hopkins Universität. Und eigentlich habe ich für ein Jahr künstliche Intelligenz gelehrt, als die künstliche Intelligenz noch in den Windeln war.
Das heißt, das, was jetzt gerade diskutiert wird, was jetzt uns auch ein bisschen Angst macht, muss man ja auch sagen, das erstaunt und erschreckt Sie überhaupt nicht?
Nein, wir haben das ja vor 40 Jahren diskutiert. Dass wir das studiert haben, das war da am Anfang des Internets. Und ich erinnere mich noch an das erste Programm, künstliche Intelligenzprogramm. Das Programm hieß Lisp. Und das Programm hat versucht, einen Psychologen nachzuahmen. Und die erste Frage ist, tell me about your mother, erzähl mich über deine Mutter. Das war wirklich sehr interessant. Es gab auch einen zweiten Teil der künstlichen Intelligenz, die wir gelernt haben, das ist Image Processing. Das ist, wenn man heute ein Bild hat oder ein Foto hat und dann sind die verschiedenen Pixel in dieser Foto und wie man auch militärisch oder überhaupt dieses Foto jetzt versteht. Und der Anfang war damals, was wir heute haben, ist etwas ganz anderes.
Wenn ich Sie richtig verstehe, das ist etwas, womit Sie sich sehr früh beschäftigt haben. Haben Sie aber dann wiederum umgekehrt als jemand, der sich dann aber doch ganz der Religion und dem Studium der Religion verschrieben hat, haben Sie dann eigentlich noch die Möglichkeit, wieder zurück zum Beispiel in solche Prozesse zu gehen? Würde Sie das jetzt nicht umgekehrt interessieren, jetzt wo es richtig losgeht mit künstlicher Intelligenz da einzusteigen?
Ich heute befasse mich mehr mit den ethischen Fragen um die künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass da während der letzten Begegnung von der G7 kam der Papst und hat eine ganze Rede gehalten über die ethischen Fragen, die mit der künstlichen Intelligenz zu tun haben. Und ich habe sogar einen Tweet darüber geschrieben, welche Fragen er nicht behandelt hat.
Nämlich
die Fragen, wie totalitäre Regimes die künstliche Intelligenz benutzen können, um die Bürger zu unterwerfen und zu kontrollieren. In anderen Worten, heute gibt es schon genügend Data und Wissen, dass zum Beispiel, wenn jemand in Nordkorea das Bild des Dear Leaders ansieht und das Bild künstliche Intelligenz hat, kann das Sicherheitsamt sofort wissen, welche Gefühle der Mensch gegenüber den Diktator hat. Gefühle der Wärme, der Kälte, Hass. Und das ist ja schwer gefährlich.
Und nichts ist mehr Privatsache, ja, und nichts, genau, ist mehr geheim.
In diesem Moment hat niemand mehr am Kommunismus geglaubt. Jeder war irgendwie für den Umbruch bereit. Viele wollten weg, viele hatten Angst, dass alles wieder zurückfällt. Aber die, die glaubten, dass die ganze jüdische Gemeinde einfach auswandert, die hatten nicht recht.
Aufbruch in eine neue Zeit.
Das bringt mich jetzt natürlich zu einer ganz wichtigen Station in Ihrem Leben, nämlich nach Moskau, wo wir uns auch getroffen haben vor Jahren. Ich zähle mal auf, welche Funktion Sie hatten während Ihrer Zeit in Russland. Es war damals ja schon Russland. 1989 sind Sie gebeten worden, nach Moskau zu kommen. Wer hat da eigentlich gebeten? Was war der Auslöser?
Im Untergrund gab es verschiedene jüdische Organisationen und viele Refuseniks. Das waren Juden, die wollten nach Israel emigrieren und die hatten das Erlaubnis nicht erhalten von der Regierung. Die wurden gegen ihren Willen, also im sowjetischen Block war einer der Hauptregeln, dass niemand das Recht hatte, sich frei zu bewegen. Und da gab es viele Refuseniks, die versuchten, nach Israel zu emigrieren. Und als die gewartet haben, auszuwandern, haben sie im Untergrund in Moskau, in anderen Städten auch, ein jüdisches Leben organisiert, mit der jüdischen Kultur, mit Ivrit-Studium. Da gab es vielleicht mehr als Dutzende und Dutzende Gruppen von Juden, die zusammen studiert haben. Zum Beispiel jeden Samstag vor der großen Synagoge in Moskau haben sich Hunderte von Menschen immer versammelt, um Auskunft zu erhalten, wie man emigrieren kann. Man musste eine Einladung erhalten von jemandem im Ausland, um das Ansuchen zu emigrieren anzufangen. Und das jüdische Telefon war vor der großen Synagoge in Moskau. Es gab verschiedene Bewegungen, die interessiert waren, einen Rabbiner nach Moskau zu bringen, dass der Rabbiner unterrichten kann und das jüdische Leben wieder organisieren kann.
Und wie muss man sich das vorstellen? Das einzige israelische Telefon stand vor der großen Synagoge. Das heißt also, es hatte ja nicht jeder ein Telefon. Oder ist das im übertragenen Sinne?
Im symbolischen Sinne. Es gab ja keine Gemeinde. Und der einzige Weg, Informationen weiterzugeben, war durch diesen Platz vor der Synagoge, wo Leute sich begegnen konnten und die konnten auch Informationen erhalten.
Also quasi Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie wollten erzählen, wer jetzt auf die Idee kam, jemanden um Hilfe zu rufen und wie man auf sie kam.
Das Problem war, bis zu dieser Zeit, der einzige Weg, das die jüdische Welt hatte, um diese junge, meistens junge Refuseniks zu unterrichten und Informationen weiterzugeben, war durch Touristen, die nach Russland kamen. Und die kamen immer für eine Woche oder zwei Wochen. Und die haben sich dort mit den Refuseniks getroffen. Das war immer sehr schwer, weil Intourist, das war die offizielle Touristenagentur, die waren sehr nicht froh, dass Touristen sich mit sowjetischen Bürgern sich begegnen, ohne Aufsicht. Und dann gab es ein ganzes System, dass man Leute reingeschleust hat und die wussten genau die Adresse von ein paar von diesen Refuseniks und den Organisatoren. Und die haben immer nicht vom Hoteltelefon telefoniert, sind immer in eine Kabine gegangen, um von dort zu telefonieren. Die haben sich immer irgendwo in einer Untergrundstation getroffen. Da sagte, du nimmst den letzten Wagen vom Metro, vom Untergrund und du gehst raus und siehst jemanden, der eine Zeitung hat. Und so hat man sich auch begegnet. Es gab eine ganze Gruppe von Diamantenhändlern von Antwerpen, die jeden Monat kamen, Diamanten von Alrosa in Jakutien zu kaufen. Also die kamen jeden Monat und die hatten auch Zeit, sich mit diesen Leuten zu begegnen und auch verschiedene Vorträge zu halten oder sich zu Hause mit einer Gruppe zu treffen. Das war nicht in der Synagoge. Die Synagoge war total unter Aufsicht des KGBs. Und damals im 89, als sich Perestroika und Glasnost weiter sich entfacht hat, gab es die Idee, vielleicht kann man einen Rabbiner wirklich für Long-Term bringen, der hier wohnen wird und sich mit der Gemeinde befassen wird und der Gemeinde aufbauen wird. Und in diesem Moment gab es eine Begegnung zwischen dem Generalsekretär des World Jewish Congress, Weltjüdischen Kongress, mit dem Vorsteher des Religionsaufsichtsrates der Sowjetunion. Sein Name war Kharchev und er hat sein Einverständnis gegeben, einen westlichen Rabbiner in die Sowjetunion zu bringen. Und in diesem Moment hat man angefangen, einen Kandidat zu suchen. Und die Wahrheit ist, dass damals gab es sehr wenige Leute, die bereit waren, in die Sowjetunion zu ziehen und dort zu leben. Ich glaube, es gab damals 3 Kandidaten und ich war der Jüngste und am Ende blieb nur ich. Und dann kam der Tag, wo ich hätte sollen, die Einladung von diesem Religionsrat von der Regierung zu erhalten. Aber gerade in diesem Moment, dieser Minister ist zurückgetreten und ein anderer orthodoxer Kommunist, Christa Radnov, kam auf seine Stelle und er wollte nichts von dem hören. Damals hat sich gerade eine ganz andere Lage entwickelt, als einer der bekanntesten Rabbiner Israels, Adin Steinsaltz, der einen Kommentar auf den Talmud geschrieben hat. Er hat sich mit Premierminister von Italien, war sehr befreundet, Giulio Andreotti. Und Giulio Andreotti hat ihn mit dem Vizepräsident der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften bekannt gemacht, Professor Evgeny Velichow. Und die haben vereinbart, dass unter des Daches der Akademie der Wissenschaften werden die ein Zentrum für die jüdische Zivilisation in Moskau eröffnen. Und dann kam die Idee, mich nicht offiziell durch den Religionsrat hinzuschicken, aber ich kam offiziell als Professor der Akademie der Wissenschaften und in diesem jüdischen Zentrum von Center for World Civilizations in Moskau.
Zu dieser Zeit waren Sie Mitte 20.
Ich war gerade 24.
Und sind als Professor nach Moskau gegangen. Ja. Und Sie haben aber nicht gezögert, offenbar. Also Sie sagten, es waren 3 Kandidaten. Sie haben nicht gezögert, Sie sind letzten Endes hingegangen. Pures Abenteuertum?
Für mich selber war mein Vater ein Geschäftsmann, Anfangs 80er Jahren. Er hatte Geschäft in Mongolien und er ist durch Moskau dorthin gereist. Und weil er wusste, dass er dorthin reisen wird, hat er mit den jüdischen Organisationen Kontakt aufgenommen, um zu wissen, was er tun kann, wenn er nach Russland fährt, was er bringen kann. Also es war, für uns war es wirklich ein Traum, wirklich sich mit diesen sowjetischen Juden zu treffen und etwas machen, um ihnen zu helfen.
Jetzt ist es aber von Zürich, dort wo Sie geboren sind, bis zu Ihrer amerikanischen Ehefrau und dann Sie beide nach Moskau, eine große Zeitspanne dazwischen oder vielleicht nicht so große, aber eine, die man vielleicht erklären muss. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
Als ich in Amerika studiert habe, ich habe ja Johns Hopkins studiert und auch in der Yeshiva in Baltimore und dort habe ich meine Frau kennengelernt.
Und das war das, was Sie verbunden hat? In welcher Verfassung haben Sie das Land dann vorgefunden? Also wir erinnern uns, das war 1989, dann kamen die schlimmen Anfangs 90er Jahre, in denen man in Russland tatsächlich auch gehungert hat. Also ein Land, was wirklich nach dem Zerfall der Sowjetunion ziemlich am Boden lag. Wie haben Sie diese Zeit empfunden damals?
Um eine Parallele zu machen. Ich war ein Festessen für den Oberrabbiner Englands, Lord Jonathan Sacks, der zurückgetreten ist, als er 65 Jahre alt. Und der Ehrengast war Prinz Charles, sein Freund. Und Prinz Charles sagte mir, du bist daran zurückzutreten, ich habe meinen Job noch nicht angefangen. Und die hatten genau das gleiche Alter. Und als wir in die Sowjetunion gekommen sind, haben wir alle gesagt, wir sind dabei zu packen und wegzufahren und ihr kommt hierher zu leben. Das war etwas sehr Ähnliches. Die Läden waren leer, es gab fast nichts zu kaufen. Man konnte mit einem Pack Marlboro konnte man ein Taxi nehmen für einen ganzen Tag und man konnte vielleicht Blumen kaufen. Und in diesem Moment hat niemand mehr am Kommunismus geglaubt oder an die ganze sowjetische Idee. Und jeder war irgendwie für den Umbruch bereit. Viele wollten weg, viele hatten Angst, dass alles wieder zurückfällt. Aber die glaubten, dass die ganze jüdische Gemeinde einfach auswandert, die hatten nicht recht. Was passiert wirklich, was passiert ist, dann im 91 war der Putsch, der Vorboris Jelzin, der Putsch gegen Gorbatschow, ja, mit Janajew, und die versuchten einfach, die Uhr zurückzudrehen und die Liberalisierung von Gorbatschow wieder zurückzugehen. Und dann ist der ganze Putsch zusammengefallen, als Boris Jelzin mit der russischen Bevölkerung gesagt hat, die sind nicht bereit, wieder zurück in die Sowjetunion zu gehen. Und dann, in diesem Punkt, ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Da werden die 15 verschiedenen Republiken unabhängig. Russland wird unabhängig und offiziell ist Russland demokratisch und Jelzin wird Präsident. Und um Jelzin gibt es eine nicht kleine Anzahl von Juden, die ihn unterstützen. Zum Beispiel Boris Nemtsov, Alexander Lifschitz, der Finanzminister war, auch Urinson und andere, die wirklich geglaubt haben an einer demokratischen Zukunft für Russland. Und ein ziemlich großer Teil der Gemeinde ist weiter ausgewandert nach Israel, nach Deutschland, in den USA, nach Australien. Aber ich glaube, dass der mehr assimilierte Teil der jüdischen Bevölkerung doch geblieben ist. Und mit denen haben wir angefangen, die jüdische Gemeinde zu gründen. Synagogen, mit Schulen, mit Kindergärten. Und wirklich, wir haben das jüdische Leben dort von null angefangen.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Rabbiner Pinchas Goldschmidt.
Nach ein paar Wochen kam ein offizielles Schreiben, dass ich unter Artikel 27 ein Sicherheitsrisiko bin für Russland.
Ein System radikalisiert sich. Russland unter Putin.
Das war ja schon auch in Russland was Neues, dass jüdisches Leben blühen konnte und sich tatsächlich weiterentwickeln konnte. Sie haben auch neue Gebäude gekriegt und sind staatlicherseits unterstützt worden. Es gab aber auch Druck auf Juden, zum Beispiel auf Michail Khodorkovsky, auf Boris Berezovsky, auf den Unternehmer Nevskin. Das sind Leute, die dann jedenfalls so unter dem Nachfolger von Boris Jelzin, von Wladimir Putin, sehr schnell unter politischen Druck geraten sind. Hatte das etwas mit ihrer Religion zu tun oder würden Sie Putin von diesem Verdacht völlig freisprechen?
Im Jahre 2000 kam Putin zur Macht. Und bis Putin zur Macht kam, war die Lage in Russland zwischen demokratisch oder chaotisch. Es war viel mehr Chaos hier. Auch der Staat war sehr schwach, so war auch die Polizei. Und es war auch wie ein bisschen wieder nicht der wilde Westen, aber der wilde Osten. Es gab ziemlich viele Mordanschläge, die zwischen Geschäftsleute, weil die Justiz nicht funktioniert hat. Und die Staatsmacht existierte fast nicht. Und mit dieser Idee ist Putin zur Macht gekommen, den Staat zurückzubringen, Ordnung zurückzubringen. Viele von den Bürgern Russlands haben sehr viel verloren. Der Rubel war überhaupt nichts mehr wert. Der ganze Gesundheits- und Sozialsystem ist zusammengebrochen. Und die verschiedenen Aktien oder Vouchers, die die Regierung während der Privatisierung von allen Staatsfabriken verteilt hat, in Wirklichkeit, die Bürger hatten sehr wenig oder fast nichts davon. Und was dann passierte ist, Putin kommt zur Macht und das Erste, was er machen will, er will Kontrolle. Er will diese sehr mächtige Industrie, die später Oligarchen genannt worden sind, entmachten. Und er ruft um sich alle diese Oligarchen, das sind ungefähr 10 Leute, mindestens, ich glaube, 6 von ihnen sind irgendwo von jüdischer Herkunft. Und sagt ihnen, dass von jetzt an dürfen sie sich nicht mehr in der Politik einmischen. Und er ist daran, die Medien zurück unter die Kontrolle des Staates zu bringen, speziell das Fernsehen. Und eine der ersten Taten von Putin ist die Verhaftung von Wladimir Gusinski, der Präsident der jüdischen Gemeinde, der auch der Inhaber war von vierten Kanal von NTV, eine unabhängige Television. Und von dem Moment an geht Russland in eine ganz andere Richtung. Die Richtung geht viel Putin als KGB-Offizier, bringt mit sich alle seine Freunde und Mitarbeiter vom KGB und positioniert sie überall in der Wirtschaft, auch in der Regierung. Und das Land wird von Tag zu Tag weniger und weniger demokratisch.
Wladimir Gusinski war einer der ersten, die dann nach Israel ausgereist sind, ausgewandert sind. Haben Sie da in irgendeiner Weise unterstützend gewirkt? Haben Sie geholfen? Haben Sie ihn beraten?
Sicher, als man ihn verhaftet hat, habe ich die jüdische Gemeinde in den Vereinigten Staaten kontaktiert. Und auch der Präsident von dem Weltjüdischen Kongress, Edgar Bronfman, der sofort Hillary Clinton telefoniert hat. Ich glaube, 20 Minuten später hat Präsident Clinton sofort schon offiziell seinen Protest gegen die Verhaftung von Gusinski verlauten lassen. Und 3 Tage später wurde Gusinski befreit.
In dieser Zeit, in Ihrer russischen Zeit sozusagen, sind Sie von 1993 bis 2022 der Oberrabbiner in Moskau gewesen, der geistliche Führer der zentralen Choralsynagoge in Moskau. Sie waren auch der Vorsitzende des Rabbinischen Gerichtes der Russischen Föderation und der GUS, also der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, im Wesentlichen die Nachfolgestaaten der UdSSR sind. Und Sie waren im Vorstand des Russischen-Jüdischen Kongresses. Das sind ja alles ganz viele Funktionen, die man dann ausfüllen muss, auch immer wahrscheinlich im mehr oder weniger engen Austausch mit der politischen Führung. Haben Sie in dieser Zeit in diesen Funktionen Berührung mit Wladimir Putin als Präsident gehabt? Haben Sie ihn getroffen?
Im Jahre 2000, der neue Präsident Putin hat als das Erste sich vorgenommen, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Von seiner Ansicht, die problematische Medien, die unabhängige Medien war NTV unter Gusinski. Aber er hat ein Problem. Falls er Gusinski festnimmt, wird man ihm Antisemitismus vorwerfen, weil Gusinski ist der Präsident der jüdischen Gemeinde. Was macht Putin oder der neue KGB? Die stellen in ein paar Wochen eine alternative jüdische Gemeinde auf.
Deshalb wurde die gegründet?
Genau. Und 3 Stunden, nachdem der neue Oberrabbiner Lazar von dieser alternativen Gemeinde gegründet worden ist, wurde Gusinski verhaftet am gleichen Tag. Und seitdem, die offizielle Geschäftsträger der Gemeinde war diese neue Organisation FEO, die Föderation der jüdischen Gemeinden von Unterrabbiner Lazar. Und die waren immer mit dem Kremlin und mit Präsidenten Putin in Verbindung. Und unser Teil der Gemeinde wurde total ignoriert. Aber ich habe dreimal, niemals alleine, aber habe ich mich mit Putin getroffen. Das einmal als innerhalb einer Delegation des Europäischen Jüdischen Kongresses. Das erste Mal war er noch nicht als Präsident, als Chef des KGBs, noch unter Jelzin, als sich eine amerikanische Delegation sich 98 mit ihm getroffen hat. Das ist das erste Mal. Und das dritte Mal, als Netanyahu gekommen ist, um die 25 Jahre diplomatische Beziehung zu feiern zwischen Russland und Israel. Das sind die 3 Mal, wo ich Präsident Putin gesehen habe, mit ihm ein paar Worte auch gesprochen habe. Aber von diesem Punkt an, im Juni 2000, wurden wir total auf der Seite geschoben von der russischen Regierung.
Das heißt, Sie haben einen russischen Präsidenten im Grunde genommen fast von Anfang an als denjenigen schon erlebt und kennengelernt, der Gesellschaften spaltet, was eben ja dann mit der westlichen Gesellschaft in Europa mit dem Ukraine-Krieg nochmal deutlich mehr gelungen ist, diese Spaltung zu erzeugen.
Ja, der Westen hat Putin am Anfang sehr positiv angenommen. Und die glaubten wirklich, dass er in den Fußstapfen von Jelzin weitergehen wird. Aber wir sehen, langsam versucht Putin einfach, das Rad wieder zurückzudrehen. Versucht immer wieder zurück in die Vergangenheit, in die Sowjetunion zurückzukehren. Wir sehen verschiedene Momente, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel, als er die Gouverneure von den 88 Regierungssubjekten, die wurden nicht mehr gewählt, sondern die wurden vom Präsidenten nominiert. 2004 nimmt er Jukos weg von Nevslin und Khodorkovsky und er bringt zurück die alte sowjetische Nationalhymne, mit anderen Worten, ja, die Internationale. Und der FSB nimmt wieder Kontrolle von allen Aspekten der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft und auch in der Kultur. Überall gibt es Kommissare vom FSB, die das Leben kontrollieren. Und Russland unter Putin wird immer mehr anti-westlich, gegen den Westen, gegen Amerika. Und dann kommt noch seine Rede in der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er sagt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion war das größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das heißt, man muss die Sowjetunion wieder zurück aufbauen.
Ich würde da gerne einhaken, weil in dieser Zeit gab es für Sie auch einen entscheidenden Vorfall. 2005 gab es eine Petition, die zum Inhalt hatte, dass alle jüdischen Einrichtungen in Russland geschlossen werden sollen. Das ist dann abgewendet worden. Aber das hat, wenn ich richtig informiert bin, dazu geführt, oder vielleicht nicht das, aber zur gleichen Zeit haben Sie erlebt, dass Ihre Aufenthaltsgenehmigung für Russland nicht mehr verlängert worden ist. Das heißt, war das im Grunde genommen schon das Zeichen, auch in Ihre Richtung, Pinchas Goldschmidt möge bitte Russland verlassen?
Das war vielleicht das klarste Zeichen, aber seit dem Jahr 2000 hatte ich verschiedene Botschaften gekriegt, dass die Regierung wäre sehr froh, falls ich das Land verlassen würde.
Wie kamen die Botschaften?
Die kamen durch Gemeindemitglieder, die in Kontakt waren mit der Administration des Präsidenten. Kamen immer nicht direkt, sondern indirekt. Und im Jahre 2005, also ich bin nach Moskau geflogen, auf dem Flughafen hat man mir gesagt, dass meine Visa nicht mehr gültig ist. Ich musste wieder wegreisen. Und was sehr interessant war, ist, dass alle haben versucht, erstens für ein paar Wochen gab es überhaupt keinen offiziellen Grund, warum mein Visa annulliert wurde. Also es gab keine offizielle Begründung. Nach ein paar Wochen kam ein offizielles Schreiben, dass ich unter Artikel 27 ein Sicherheitsrisiko bin für Russland. Auch in Israel damals, der Außenminister Peres hat sich auch interessiert bei der russischen Regierung, was das Problem war. Und auch der kanadische Justizminister, der State Department, die haben alle versucht, was zu tun, ohne Resultat. Auch Schweizer Bürger der Schweiz. Dann gab es eine Konferenz der europäischen Rabbiner in Rom. Und in Rom, der Ministerpräsident war Silvio Berlusconi, ein sehr enger Freund von Wladimir Putin. Und der Oberrabbiner von Rom, Riccardo de Segni, auch mit anderen Rabbinen, waren bei Berlusconi in seinem Regierungspalast. Und wir haben ihm erklärt, dass ich ein Problem habe. Er sagt mir, Berlusconi, aber warum willst du zurück nach Moskau? Hier ist das Wetter viel besser in Rom. Habe ich ihm gesagt, aber wissen Sie, Herr Ministerpräsident, in Rom haben Sie schon einen Rabbiner. Ein halbes Jahr nach dem Anfang des Krieges habe ich die Gemeinde aufgerufen. Wer die Möglichkeit hat, soll Russland verlassen. Viele haben Russland verlassen.
Abschied aus Protest.
Wir sind im Jahr immer noch 2005. Dann haben Sie aber ja immer noch weitere 17 Jahre ausgehalten in Russland. Und dann war 2022 der Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben, aus, все, хватит. Хватит, wie man in Russland sagt, es reicht. Warum?
In 2014, gerade nach Olympischen Spielen in Sochi, hat Putin einen Beschluss gefasst. Es gibt ja für politischen Führern gibt es ein paar verschiedene Wege, ihre Popularität hochzuhalten. Der eine Weg ist, das Leben jedes Bürgers zu verbessern. Ja? Und der zweite Weg ist, einen Traum zu verkaufen, um das Imperium wieder herzustellen, wieder aufzubauen. Die Sowjetunion ohne Kommunismus. Das war gerade nach dem Maidan in Kiew. Und Putin hat beschlossen, sein Weg ist der Wiederaufbau der Sowjetunion ohne den Kommunismus. In diesem Moment fangen schon ein paar Sanktionen an. Aber was ich sehe, dass ein sehr großer Teil der Geschäftsleute der jüdischen Gemeinde dabei sind, das Land zu verlassen. Und warum? Das hat schon seit 2004 angefangen. Seit Jukos ist die Frage des persönlichen Besitzes total unklar geworden. Es gibt keine Justiz und im Moment, der Staat will von jemandem ein Geschäft oder einen Besitz wegnehmen, gibt es überhaupt keinen Weg, es zu stoppen. Wegen dem sehen wir einen Exodus der jüdischen Kaufmänner der Welt von Russland, die wegfahren. Und Russland fängt an, sich wieder zu isolieren. Und das ist ein Prozess, der 2014 angefangen hat und im Jahre 2022 mit dem Anfang des Krieges gegen die Ukraine wird dieser Weg jedem klar, dass Russland auf einem totalen Weg der Isolation von dem Westen und von der freien Welt sich isolieren will. Und die Frage war, wie kann eine jüdische Gemeinde in so einem Land oder Situation wieder überleben? Wollen die Juden, die für 70 Jahren in der Sowjetunion gelebt haben, wieder in so einer geschlossenen Gesellschaft leben? Und die Antwort, die ich mir gegeben habe, ist nein. Das werden die Juden nie machen. Ich sah, wie über Nacht, ich habe es gesagt, ich habe die Worte benutzt, dass ich am Abend in Moskau schlafen gegangen bin und am Morgen bin ich in Teheran aufgewacht. Ein anderes Land, einen anderen Staat, ein anderes System. Wir sind von einem autoritären in ein halbtotalitären System. Über Nacht haben wir uns alle in diesem neuen System gefunden.
Sie haben sich dann aber in dieser Zeit trotzdem nochmal, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sich wieder wählen lassen zum Oberrabbiner oder Sie wurden in Abwesenheit gewählt. Warum haben Sie dann diese Wahl überhaupt angenommen?
Ich wusste schon in diesem Zeitpunkt, dass ich nicht zurück kann. Aber ich habe die Wahl angenommen, weil ich wollte, dass es klar sein soll, dass es war nicht, weil der KGB und der FSB kann ja mit den Manipulationen, können sie ja alles schreiben und alles, dass es sehr klar ist, dass die Gemeinde mich wollte. Ich bin weg wegen der Regierung, nicht der Gemeinde.
Aber Sie haben das Amt immer noch inne. Und wie funktioniert sowas, wenn man so weit weg ist und ja mutmaßlich auch nicht so schnell wieder ins Land kommt?
Ich habe offiziell mein Amt niedergelegt und es gibt jetzt ein paar andere Rabbiner, die dort arbeiten. Aber in der jüdischen Welt werde ich der Oberrabbiner von Moskau im Exil. Das ist mein Titel.
Ich sag mal den vollständigen Satz, den habe ich mir nämlich aufgeschrieben, den Sie mal gesagt haben. Ich definiere mich nicht als Exilrabbiner, ich bin Rabbiner, der nicht in seiner Gemeinde lebt. So, und wie funktioniert das?
Die Gemeinde funktioniert weiter, es gibt viele Rabbiner, die dort sind, aber es sind auch sehr viele Juden weg. Ein halbes Jahr nach dem Anfang des Krieges habe ich die Gemeinde aufgerufen, wer die Möglichkeit hat, soll Russland verlassen. Viele, viele haben Russland verlassen. Der 7. Oktober hat jedem erklärt, dass Juden und Israelis sich nicht leisten können, sich zu streiten, weil draußen warten viele Kräfte, die das ganze Land zerstören wollen.
Ein Land im Schock.
Es gab einen an Gehässigkeit fast nicht zu übertreffenden Satz, der am 7. Oktober 2023 gesagt wurde in Moskau, wenn ich mich recht erinnere, war es der Präsidentensprecher Dmitri Peskow, der gesagt hat, die russischen Männer, die geflohen sind, weil sie nicht in der Ukraine eingesetzt werden sollen, so genau hat er das nicht ausgeführt, aber die geflohen sind nach der Teilmobilmachung, finden sich jetzt in Israel wieder und dort in einem noch viel schlimmeren Krieg. Hat er damit zum Teil recht?
Erstens, der 7. Oktober ist der Geburtstag von Wladimir Putin. Und ich glaube nicht, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und wenn wir von diesem Krieg sprechen, vom Oktober der 7., wer profitierte von diesem Krieg zwischen Israel und Hamas? Ich glaube, es ist Russland. Russland, weil die Aufmerksamkeit der ganzen Welt hat sich von Europa zum Nahen Osten gewendet. Wir sehen die offizielle Unterstützung von Russland, des Kremlins für Hamas, für Hezbollah und für Iran. Wir müssen nicht vergessen, dass heute ein großer Teil der Waffen, die Russland benutzt, werden in Iran hergestellt. Und dieses Bündnis, diese Axis zwischen Russland und Iran erklärt vieles.
Wo waren Sie am 7. Oktober? Wie haben Sie dieses Datum erlebt?
Ich war hier in Jerusalem, in der Synagoge. Es war ein großes Fest im Chatorah. Wir mussten Gottesdienst 5-mal unterbrechen, wegen den Sirenen. von Raketen, die auf dem Weg nach Jerusalem waren.
Und Sie wussten aber noch nicht, was passiert war?
Nein, wir wussten, dass es gab Anschläge im Süden. Wir haben den Ausmaß überhaupt noch nicht verstanden. Wir glaubten, man redete von Dutzenden von Opfern, aber nicht mehr. Das haben wir erst am Ende des Schabbats. Am Abend sind die Opferzahlen jede Stunde immer höher gegangen.
Was war das dann für Sie für eine Herausforderung, als Rabbiner in einer jüdischen Gemeinde tätig zu sein? Da haben ja wahrscheinlich auch die Gemeindemitglieder Erwartungen an Sie, dass Sie helfen, dass Sie trösten. Was konnten Sie dann tun?
Hier in Israel war es viel mehr als das. Das Land war im Schock und überhaupt nicht vorbereitet für diese Invasion von Hamas. Und für die ersten zwei Wochen gab es sehr viele Probleme der Logistik. Zum Beispiel in den letzten Tagen hatten die Soldaten überhaupt kein Essen. Hier in Israel, das ist ja auch politisch, gibt es verschiedene Teile der Gesellschaft. Es gibt die Mehrheit, die säkulär oder traditionell ist. Und dann gibt es noch die religiösen Juden in Israel. Und dann gibt es noch die Haredim. Das sind die Ultraorthodoxen, die irgendwie separat leben vom Land, vom Staat und die auch nicht Militärdienst machen. Was wir organisiert haben in den ersten Tagen, waren ungefähr 30.000 Volontäre, eben von diesen Haredim, von diesen Ultraorthodoxen. Und die haben sich einfach ihre Zeit gegeben, um Essen. Also Leute haben Essen in ihre eigene kleine Küche vorbereitet, um diesen Soldaten was zu essen zu geben. Meine Schwiegertochter hat, ich glaube, 400 oder 600 Mahlzeiten vorbereitet in ihrer kleinen Küche in den ersten Tagen. Und dann gab es dann noch so ein Riesenproblem. Es gaben ja hunderte von Beerdigungen. Das Land war mit der Verteidigung des Landes beschäftigt und wir organisierten eben für 800 Beerdigungen, wir organisierten, dass Leute zur Beerdigung kommen von diesen Opfern des Anschlags, wir auch Zelte aufgebaut haben für die Familien der Angehörigen, um die Besucher zu empfangen. Und das war ein riesengroßer Aufwand. Und was wirklich sehr interessant war, ist, gerade vor diesem Fest im Chatorah am 7. Oktober war das Land wirklich sehr gespalten. Zwischen der, ich rede vom Staat Jerusalems und der Stadt Tel Avivs, zwischen dem säkulären Teil der Gesellschaft und dem religiösen Teil der Gesellschaft. Und die waren, sagen wir, nicht zu weit von einem Bürgerkrieg. Der 7. Oktober hat jedem erklärt, dass Juden und Israelis sich nicht leisten können, sich zu streiten, weil draußen warten viele Kräfte, die das ganze Land zerstören wollen.
Grund war ja die Justizreform, die über Monate zu Massendemonstrationen geführt hatte. Wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie in dem Moment dieses furchtbaren Anschlags, dieses furchtbaren Überfalls auf Israel mit diesen vielen über 1000 Toten, haben Sie in dem Moment gedacht, um die Sicherheit dieses Landes Israel, ist es künftig schlecht bestellt?
Das geschah ja genau 50 Jahren nach dem Krieg des Versöhnungstages von Yom Kippur 1973, Tage selber. Und wie damals war Israel überhaupt nicht vorbereitet. Ich glaube wirklich, dieser Schock für die israelische Bevölkerung, den haben sie noch nicht überwunden, weil der Krieg noch bis heute weitergeht. Und speziell im Norden glaube ich, dass Israel noch nicht die Zeit hatte, die Gründe zu untersuchen, warum alles am 7. Oktober ein Kollaps war. Das wurde noch nicht untersucht, aber es wird jetzt noch kommen, um zu wissen genau, was nicht funktioniert hat, weil alles nicht funktioniert hat. Nicht der Nachrichtendienst, nicht das Militär, nicht die Luftwaffe, nichts hat funktioniert.
Dann hat man erlebt im Verlauf der ersten Kriegstage, dass das Vorgehen der israelischen Armee weltweit, international, immer stärker kritisiert wurde. Dass es als maßlos angesehen wurde und wird bis heute. Und dass die Kritik von außen im Grunde genommen sehr viel stärker geworden ist als das Mitleid, das man anfangs durchaus noch hatte mit den vielen israelischen Opfern. Was macht das mit Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass sich jüdische Menschen in Israel sehr viel stärker auf sich selbst verlassen müssen, weil die Solidarität von außen abnimmt?
Dieser Krieg ist nicht nur in Gaza oder im Norden. Dieser Krieg sehen wir auch in den sozialen Medien. Was ja so dieser Krieg von anderen Kriegen unterscheidet, ist, dass die zivile Gesellschaft in Gaza missbraucht worden ist, um die Hamas-Guerillas zu schützen. Hamas benutzt Schulen, Spitäler, das ist ganze Untergrund, Tunnel. Es ist ihnen total egal, was mit der zivilen Gesellschaft passiert. Und die versuchen immer, alles zu stoppen. Sie sind dabei, Unschuldige zu töten. Aber diese Guerillas von Hamas, die sind ja von innerhalb der zivilen Gesellschaft. Die vielleicht während des Tages haben die Uniformen, aber am Abend gehen sie zurück in ihre eigene Familie. Und sie sind ein Teil der Zivilbevölkerung. Die haben die Zivilbevölkerung überhaupt benutzt, um sich zu schützen und um Israel zu diskreditieren. Israel wird sehr scharf kritisiert wegen dem in der ganzen Welt. Aber wir müssen sich an eines erinnern. In der Vergangenheit gab es in Israel immer eine Opposition der Linken, der Liberalen. Die waren immer sehr kritisch eingestellt gegenüber, was in Judäa und Samaria passiert, gegenüber, wie sich Israel sich mit den Palästinensern sich abgibt. Und was wir sehen seit 7. Oktober, dass innerhalb Israel, innerhalb der israelischen Bevölkerung, gibt es total Unterstützung des Krieges gegen Hamas. Die einzige Frage, die hier in Israel heute gestellt wird, das sind die Demonstrationen etc. Was kommt auf erster Stelle? Die Vernichtung von Hamas oder die Befreiung der Geiseln? Das ist die Frage. Aber es gibt ein totales Konsensus in Israel, von der Rechten bis zur Linken, von den Religiösen wie von den Säkulären, dass es ist unmöglich, weiter in Israel zu leben, falls Hamas weiter Gaza regiert. Da gibt es ein totales Konsensus.
Auf der anderen Seite ist die Regierung immer noch schuldig, was sie eigentlich nach einem Krieg in Gaza mit Gaza machen möchte. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Vorstellungen. Benjamin Netanyahu legt kein Konzept vor, lehnt es auch ab, eins vorzulegen. So kann man natürlich auch keine Öffentlichkeit überzeugen, zumal in der Welt, was man dann eigentlich vorhat, nach einem so hart geführten Krieg, keine Idee zu haben, wie es weitergehen soll. Wie müsste es Ihrer Meinung nach weitergehen?
Ich bin der Ansicht, dass seit langem hätte man sollen Wahlen haben, weil der größte Teil von den Israelis haben kein Vertrauen in diese Regierung. Die haben kein Vertrauen in die Regierung. Deshalb war es gut, dass auch Gantz und auch Eisenkot in die Regierung reinkamen am Anfang des Krieges. Und ich glaube, es ist wirklich besser für Israel und für allen, dass es Wahlen geben wird, um den Israelis die Möglichkeit zu geben, eine Regierung zu wählen, an dem sie glauben.
Man kann nicht mit einem gläubigen Menschen reden, ohne die Frage zu stellen, ist das, was passiert an der Grenze zu Gaza, dass ultraorthodoxe Juden Hilfstransporte nicht nur stoppen, sondern sie die Hilfsgüter zerstören, die Autos, die LKW kaputt machen. Ist das wirklich mit dem humanistischen Menschenbild der jüdischen Religion zu vereinen?
Erstens sind das nicht Ultraorthodoxen, das sind die Religiösen, das sind die Siedler, das ist, hat nichts mit den Ultraorthodoxen zu tun. Die religiöse Welt in Israel hat zum Beispiel, wir haben drei Parteien in Israel, die orthodoxen Parteien. Es gibt eine Partei, die Agudat Israel, das ist die chassidische Partei. Dann gibt es die lituanische Partei, die sind zusammen. Und dann gibt es auch die sephardische Partei, Shas. Das sind die Ultraorthodoxen. Die Ultraorthodoxen, groß generell, sind ziemlich gemäßigt und nicht rechtsradikal. Zum Beispiel, als Herr Ben-Gvir auf dem Tempelberg gegangen ist, wurde er von den ultraorthodoxen Parteien kritisiert. Das Problem mit ihnen, dass die nicht in der Armee keinen Dienst machen, das ist ein anderes Problem. Aber dann gibt es einen zweiten Teil, das sind die religiösen Zionisten. Die religiösen Zionisten, da gibt es zwei Parteien von Ben-Gvir und von Smotrich, die sind ziemlich rechtsradikal sein. Die zum Beispiel, wir haben diese Frage vorher besprochen, was kommt auf der ersten Stelle? Also Vernichtung von Hamas als eine Guerilla-Armee oder die Geiseln. Also Sie werden sofort sehen, dass die Ultraorthodoxen sind für die Befreiung der Geiseln auf erster Stelle. Während der zweite Teil von Ben-Gvir und Smotrich sagen, nein, auf erster Stelle kommt das Ende der Hamas. Nur auf der zweiten Stelle kommen die Geiseln. Und jetzt, wenn wir von diesen Jungen reden, die diese humanitären Transporte stoppen, sehr problematisch. Aber Sie können wissen, dass von den vielen unorthodoxen Kreisen das auch kritisiert wird.
Das, was wir jetzt erleben in diesem Krieg, ist ja auch, dass das nicht nur ein Krieg mit Waffen ist, also mit militärischen Waffen, sondern auch ein Informationskrieg ist. Und wir sind uns möglicherweise einig darin, dass Israel den Informationskrieg schon verloren hat. Ja. Wenn solche politischen Gestalten wie die von Ihnen gerade beschriebenen agieren können, ohne deutlich in die Schranken gewiesen zu werden, wenn man das zu Ende denkt, kann es sein, dass Sie tatsächlich dazu beitragen, dass die internationale Unterstützung, die praktisch nur noch von den USA bzw. von Deutschland geleistet wird, militärisch, dass diese militärische Unterstützung gefährdet ist und am Ende durch eine solche radikale Politik von wenigen die Existenz von Israel gefährdet ist?
Gestern habe ich mich getroffen mit den Rabbinern von diesen Siedlern und von diesen Radikalen. Das ist zum ersten Mal, dass ich offiziell von Ihnen eingeladen worden bin. Und ich habe über dieses Thema mit Ihnen gesprochen. Aber wenn wir von der Radikalisierung der Politik reden, dann haben wir noch nicht nur in Israel ein Problem, Europa.
Das ist Whataboutism.
Ja, aber was ich sage, ist, dass als Resultat des Krieges vom 7. Oktober die ganze Gesellschaft radikalisiert wurde. Nicht nur hier, sondern auch in Europa. Und wir sahen das Resultat während den Wahlen. Wenn wir jetzt auch von dem reden, glaube ich, dass, wenn wir von diesen Demonstrationen reden in Europa für die Unterstützung von Hamas und auch auf amerikanischen Universitäten, bin ich der Meinung, dass, und zum Beispiel es gab eine Demonstration in Hamburg in Richtung des Kalifats in Deutschland, ja, wer hat das organisiert? Wer hat das finanziert? Das waren sicher nicht muslimische Organisationen. Ich bin sicher, das waren Länder oder Geheimdienste, die interessiert waren, Europa zu schwächen durch die Rechtsradikalen. Wie viele Wähler haben nach so einer Demonstration beschlossen, für die AfD in Deutschland zu wählen? Deshalb glaube ich, dass einer der größten Risikos, die von diesem Krieg in der ganzen Welt jetzt existieren, ist die Radikalisierung. Die Radikalisierung der Politik als Resultat dieses Krieges.
Haben Sie sowas wie Ohnmachtsgefühle, wenn Sie das sehen, dass das Mitleid mit den palästinensischen Opfern groß ist, das Mitleid mit den israelischen Opfern verschwindet und am Ende möglicherweise Israel ohne Verbündete dasteht? Können die jüdischen Menschen in Israel oder überhaupt weltweit, die das ja auch zu spüren bekommen, können die das eigentlich aushalten, ertragen?
Also überhaupt ohne Verbündeten könnte Israel nicht überleben. Das ist sicher. Jetzt die Frage ist, also Sie haben ja auch von den USA gesprochen. Ich glaube wirklich, dass heute auch die Frage der Wahlen in den USA viel, sehr viel damit zu tun haben. Und wenn wir jetzt von den Wahlen in den Vereinigten Staaten sprechen, in den letzten Wahlen haben 70% der jüdischen Gemeinde hat für die Demokraten, für Biden gewählt. Und weniger, glaube ich, als 25% für Trump. Also ich glaube, dass als Resultat dieses Krieges die Zahlen werden sich ändern.
Das müssen wir abwarten. Das können wir heute nicht mehr besprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Sabine Adler im Gespräch mit dem Rabbiner Pinchas Goldschmidt. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.